Tee Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Kennt ihr das, wenn man so morgens die Augen aufmacht und man hat so einen Ohrwurm und man weiß nicht, wo er herkommt? Ich höre im Kopf seit Stunden jetzt ein altes Lied. Es heißt Eiszeit und ist von Peter Maffay. Und es ist so scheiße und es ist so bescheuert und es ist so kacke und ich weiß nicht, warum ich diesen scheiß Ohrwurm habe, aber damit wollte ich euch jetzt auch nicht langweilen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tee Time. Hier ist der Golf-Podcast Nummer 1 in deutscher Sprache. Es geht allen gut, alle sind happy, alle sind gesund, so wie das aussieht, oder?
Ja.
Ja.
Gut. Wenn die Meere untergehen und die Erde bricht. Das ist ein Text, das ist Wahnsinn.
Was ist denn das für ein Text?
Ist eine Katastrophe. Eiszeit. Kannst du nachher mal auf Spotify suchen?
Nein, mache ich jetzt garantiert nicht.
Eiszeit, wenn die Meere untergehen.
Wenn die Meere untergehen.
Wenn die Meere untergehen und die Erde bricht. Ist total, es macht alles keinen Sinn, aber so waren die Leute halt drauf damals. In den 80er Jahren muss es gewesen sein. Bernd war wieder auf Reisen, hat sich schon wieder bräunen lassen im Ausland und hat dabei versucht, ein bisschen Golf zu lehren, richtig?
Es war eine ich hab etwas Golf gelehrt. Ich habe auch selber so viel Golf gespielt wie lange nicht mehr. Also quasi toll. Jeden Tag 18 Loch.
Boah.
Das war schon geil, weil das ist natürlich schon geil da unten. Da am Meer, wir hatten da ja mal Tour gespielt, aber ich kann mich erinnern, da habe ich selber gespielt, nicht so gut, 2012, und John Daly war da.
Oh,
und John
jetzt
Daly
oder
hat
damals?
Da gespielt, damals, 2012,
ach so.
Ja, jetzt nicht jetzt. 2012 war John Daly da, hat das Turnier mitgespielt und das war ganz geil. Also das war so, der hat halt schon so gespielt, wie man halt John Daly so denkt, dass er spielt. Und das war cool. Und dann war nochmal 2018 auch nochmal. Also ich war zweimal da auf Tourturnier und es ist eine geile Anlage. Und ich habe da vorgestern früh war ich da noch, Entschuldigung. Und da saß ich beim Frühstück und das sind natürlich viele Golfer und dann geht auf einmal ein Handy los und ratet mal, was da für ein Handy-Klingelton kam.
Der komische Frosch. Augusta, ach du dickes Ei.
Da kam dann erstmal der Augusta-Klingelton bei Frühstück. Da weiß man, wir sind in einem Golfresort.
Mhm. Aber wo warst du denn jetzt überhaupt? Hast du überhaupt gesagt, wo du warst?
Verdura, Sizilien. Entschuldigung, Sizilien, Verdura Resort, das ist da ganz unten im Süden. Und ist cool, so 36 Loch, mitten am Meer. Hotel direkt auf der Anlage, also nice. Kann man mal
machen. Hat was.
Kann man mal machen.
Ja, doch, ist ganz charmant. Hat was. Hört sich gut an.
Wir müssen ein bisschen nachsitzen und ein paar Themen aus den letzten Folgen abarbeiten. Wir haben eine Nachricht bekommen von Thorsten. Mhm. Ich würde das jetzt mal unkommentiert einfach mal hier droppen.
Liebes Tee Time Team, vielen Dank für euren Podcast. Ich freue mich immer, wenn eine neue Folge rauskommt. Und in der aktuellen Folge habt ihr gefragt, was man als Marker nehmen kann für den Ball auf dem Grün. Ich kann euch mal sagen, was man nicht nehmen sollte. Ich hatte in einer Situation mal an meiner Pitching-Gabel irgendwie die Münze im Back verloren und hatte deshalb keine Münze und habe stattdessen kurzfristig auf dem Grün einfach von meiner linken Hand mein Ehering abgezogen und hinter den Ball gelegt. Das kam nicht so gut bei meiner Mitspielerin an. Wahrscheinlich, weil es gleichzeitig meine Ehefrau ist. Er hat mich dann doch sehr irritiert angeschaut und seit dem Tag weiß ich jetzt, dass also künftig bei Runden mit der Ehefrau der Ehering nicht verwendet wird als Marker. Vielleicht habt ihr noch Tipps, was man stattdessen hätte verwenden können. Ich danke euch für euren Einsatz und freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Ciao.
Also dann würde ich doch das Geschenk von der Affäre nehmen. Dass man
den Ring von der Affäre, meinst du?
Ja, genau, richtig.
Aber immerhin hat er nicht versucht, auf dem Ring aufzutiehen und dann einen Reif wegzufetzen.
Aber auf die Idee musste er erstmal kommen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Ring von meinem Finger abzuziehen und den als Marker zu benutzen.
Ja, das habe ich auch zum ersten Mal gehört. Finde ich fast schon, das ist schon sehr stark, finde ich.
Aber nimmst du doch deinen Geldbeutel aus dem Bag und nimmst halt ein 10-Cent-Stück oder so, oder nicht? Also
ja, vielleicht musste es schnell gehen. Hinten hat
John Daly gewartet.
Hubert und Peter gedrängt.
Ein 1er-Flight war da.
Da war ein 1er-Flight.
Und du warst im 10er-Flight-Scramble unterwegs.
Also ich wäre da tatsächlich auf der Seite der Ehefrau, wenn ich ehrlich sein darf. Das finde ich schon, also, naja.
Ach, komm.
Mutig.
Kreativ.
Mutig.
Nennt man das. Kreativ.
Ja, okay.
Boah, seit wann ist der Zille jetzt so tight geworden?
Ja, ein bisschen spießig, ne?
Aber wirklich, fürchterlich.
Nächstes Thema. Ryder Cup haben wir letzte Woche gesprochen über die horrenden Preise. $750 ein Tagesticket, Freitag, Samstag, Sonntag, jeweils pro Person, ohne Beilagen, ohne Salat, ohne Bier. Und jetzt gab es letzte Woche ein Posting, das angeblich, und das wusste ich auch nicht, war das schon immer so beim Ryder Cup, selbst die Volunteers müssen bezahlen, damit sie arbeiten dürfen. Und zwar
das ist ja quasi deutlich unter Mindestlohn.
$350 müssen sie bezahlen und kriegen dann dafür natürlich diese übliche Uniform, einen Rucksack, irgendeinen Ansteckpin und ganz wichtig, auch was zu essen. Hä?
Ja, das ist schon hart.
Also das finde ich echt hart.
Aber das war das jetzt, also ist das beim Ryder Cup, weil das so ein tolles Ding ist, gab es da schon immer, dass man irgendwas zahlen? Nee.
Klar,
Volunteer ist doch Volunteer, Ende.
Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass die bezahlen müssen.
Also wenn, dann ist es ja eigentlich eher andersrum. Ich weiß, dass in den USA bei den PGA-Tour-Turnieren diese Volunteers in Anführungsstrichen auch nicht immer freiwillige Volunteers waren, sondern auch manchmal fast professionelle
Sträflinge.
Vorcaddies sind oder was auch immer oder von irgendwelchen Strafkolonien abgezogen wurden. Nee, die haben manchmal auch Geld bekommen, wenn das halt wirklich gute Leute waren, also gute Leute, weil Bernd weiß auch, so toll auch das Engagement von diesen Volunteers sind bei manchen Turnieren. Manchmal, es gibt ganz selten so Leute, wo du dir echt denkst, so, richtest eigentlich mehr Schaden an, als dass du als Vorcaddy hier irgendwie für ein bisschen Ruhe sorgst. Also die gibt es auch, das muss man ganz ehrlich sagen. Also so leid es mir tut. Aber das jetzt auch Volunteers, und die werden da garantiert auch gute rauspicken. Da werden jetzt garantiert nicht die dabei sein, die ich gerade eben angesprochen habe. Dass die dafür zahlen müssen, da Volunteer sein zu dürfen. Und also das finde ich schon hart. Und dieses Argument mit, ja, dafür kriegen sie, keine Ahnung, ein Big Mac Pin und Pommes. Und ja. Dafür kriegen sie noch ein T-Shirt und dann kriegen sie auch noch eine Kappe. Ja, nee. Das nicht beim Ryder Cup. Nee.
Also es ist noch nicht offiziell, also ich habe gegoogelt und gemacht und getan, recherchiert, ich habe nichts Offizielles gefunden. Aber anscheinend ist an der Nummer was dran, würde ja auch zum Rest der ganzen Geschichte irgendwie passen. Also wer nächstes Jahr in New York auf diesem Platz ist, egal ob als Zuschauer oder als Volunteer, danach ist ein anderes Leben angesagt. Komplett anderes Leben. Wahrscheinlich muss man sogar seine Mitgliedschaft im heimischen Golfclub kündigen und sein Haus verkaufen. Und dann werden die Leute wieder sagen, ja, er war halt
wie
beim
geil,
Ryder Cup.
Hey, wie geil wäre es, wenn ein Volunteer jeden Tag so ein $750-Ticket kaufen muss und nochmal $350 zahlen muss, um
zum
arbeiten
Eintritt
zu dürfen.
Damit es $750 mal aufs Gelände zu kommen.
Ja. Und natürlich den Pullover, falls kalt wird, weil man kriegt nur ein T-Shirt. Den Pullover im Merchandise-Shop noch kaufen, wenn es kalt ist. Und die Regenjacke für $1,500 noch.
Genau, und das alles natürlich zum doppelten Preis, weil man braucht es ja beruflich. Deswegen kann man ja potenziell auch Mehrwertsteuer ziehen und absetzen.
Ja, und du musst natürlich auch die Leading-Marke nehmen und nicht die günstige. Dann.
Nee, natürlich. Also du bist ja ein Repräsentant. Ja, du bist ja, ja. Inside the Ropes. Die Leute sehen dich ja. Da kannst du dich jetzt nicht irgendwie mit Secondhand-Ware dahinstellen. Wo kommen wir denn da hin?
Und Absperrband bitte auch selber besorgen im Baumarkt vorher, wenn man wollen.
Selber die Ropes besorgen.
Selber die Ropes.
Keep still, please. Schild muss man auch selber basteln.
Ja.
Und wenn du falsch angezogen bist, dann kommen nochmal $350 Strafe drauf.
Und so, weil du den Ryder Cup
Code of Conduct verstoßen hast.
Wunderbar. Na gut. Also wir bleiben bei dem Thema für euch dran und halten euch da auf dem Laufenden, was die Preise angeht. Aber ehrlich, mich überrascht es jetzt dann doch auch nicht mehr, dass selbst ein Volunteer zahlen muss, wenn er bei diesem Weltereignis irgendwie dabei sein möchte. Und eigentlich wollen sie ja nur helfen. Naja. So, das Wetter schlägt um. Die Blätter fallen von den Bäumen. Es wird kalt in Germany, Österreich und der Schweiz. Deswegen kamen auch viele Fragen dementsprechend von unserer lieben Hörerschaft hier ran. Zum Beispiel von Erik. MZ Erik. Er möchte wissen, und diese Frage finde ich berechtigt, aber ich weiß wahrscheinlich schon die Antwort. Er möchte wissen, ey, gibt es jetzt endlich eine spezielle Regel, wenn der Ball unterm Laub verschwindet und nicht mehr gefunden wird, obwohl das Laub quasi auf der Fairway ist? Leider.
Zwei Antworten. Erste Antwort, wäre geil. Zweite, leider nein.
Vielen Dank. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Thema Wintergrüns. hey, wir lieben sie. Irgendwo steckt irgendwo, zumindest in meinen ehemaligen Clubs war das dann so, dass dann irgendwo kurz vor dem normalen Sommergrün irgendwo eine Fahne im Wald steckte und ein Meter drumherum war mit einer Sprühflasche irgendwie ein Kreis gemacht und fertig war das Wintergrün. Die Frage ist natürlich, warum kann man denn nicht einfach diese Sommergrüns so lassen, wie sie sind? Und da hat unser investigativer Journalist und Golf-Kommentator bei Sky, dem Power-Sender, natürlich sofort ans Handy gegriffen. Florian von und zu Fritsch hat bei keinem geringeren als dem Head Greenkeeper von St. Leon Roth mal kurz nachgefragt. Ey,
wieso können wir denn... Muss ich kurz eingreifen. Head Greenkeeper des Platzes St. Leon.
Oh.
Es gibt einen Head Greenkeeper und unten drunter gibt es zwei Chef Greenkeeper,
natürlich,
die zuständig sind für die einzelnen Plätze.
Oh je.
Und das ist der Chef Greenkeeper St. Leon.
Okay, ich wollte niemandem zu nahe treten. Also die Aussage, die wir jetzt hören, ist vom Head Greenkeeper von St. Leon, nicht von St. Leon Roth. Da gelten vielleicht andere Regeln, falls ihr jetzt im Winter nach St. Leon Roth fahrt und ihr spielt St. Leon, dann hat die Aussage jetzt Gewicht, spielt ihr Rot?
Hat dann, er nichts mit zu tun.
Dann könnte es vielleicht auch anders sein. Also da müsst ihr jetzt ganz genau aufpassen, dass ihr da nicht durcheinander kommt, ja? Yannick Briem hat uns folgende Voice-Nachricht geschickt zum Thema Sommergrüns im Winter. Was wäre denn, wenn wir das so hätten?
Wenn es natürlich Bodenfrosch gibt, dann kann in der Zeit, wo der Boden gefroren ist und die Pflanze gefroren ist und die Wurzeln noch gefroren sind, das Abreißen, Schrägstrich, kaputt gehen, abbrechen, ausbluten und dann ist natürlich, wenn es auftaut, die Verletzungsgefahr oder die Pilzerkrankungsgefahr deutlich höher, weil dann die Pflanze verletzt ist und dann eine unsaubere Wunde ist, wo dann langsam verheilt und dadurch mehr Pilzkrankheiten zustande kommen. Ansonsten ist natürlich ein bisschen mehr Belastung, das Gras wächst natürlich nicht so. Es ist natürlich dann etwas strapazierter, wie wenn man das komplett sperren würde, aber aus reinen Sicht für Golfbetrieb muss man das eigentlich so gut es geht aufmachen.
Ja, so gut es geht aufmachen, ne? Damit man halt eben spielen kann. Big Insights.
Ist aber auch nicht bei jedem Club so, ne? Also die höher gelegenen, klar, also die wirklich mit super Frost zu tun haben, aber ich kenne auch Clubs, die so eher so in der Rheinebene, also wo irgendwelche großen Flüsse viel Wärme noch transportieren, da geht es dann auch mit den Sommergrüns ganz gut.
Ja, trotz also alledem. Ich meine, dort wo ich dort wo ich bin, da hast du eigentlich extrem selten Wintergrüns.
Sommer.
Und ganz ehrlich, in den Clubs, wo Wintergrüns gesteckt werden, das hat meistens aus meiner Sicht inzwischen nur noch mit Tradition zu tun. Ja,
echt?
Also Tradition im Sinne, ja, Tradition jetzt nicht irgendwie eine Tradition wie der große Eckhart von irgendwas 1152 hat das beschlossen, seitdem behalten wir das bei, sondern ich bin's, als ich groß wurde dann und mit Golfen angefangen habe, dann war es halt klassisch, dass irgendwann mal ab Anfang November bis Ende März halt einfach, egal wie die Witterung ist, egal ob wir jetzt mehrere Wochen hintereinander tropische 25 Grad haben im Dezember, Januar, was unrealistisch ist, aber einfach um einen Punkt zu machen, wurden halt einfach Wintergrüns gesteckt.
Ja.
Scheißegal, wie das Wetter ist. Ja? Und ich glaube, das sollte man jetzt vielleicht anders betrachten, weil jetzt einfach das Wetter anders ist. Und in der Region, wo ich bin, ja sowieso. Ja? Also wir haben ja eigentlich hier in Nordbaden-Württemberg, wo ich sitze, keinen tiefen Winter mehr. Hier ist ja keine geschlossene Schneedecke von O bis O, wie Bernd immer so schön sagt. Ne? Also
O bis O,
ne? Also Oktober bis Ostern. Sondern hier fällt halt mal Schnee, dann liegt er halt mal einen Tag und dann ist er wieder weg. Und wir haben hier ja auch eher Gradzahlen von 4 bis 10 Grad die meiste Zeit.
Ja.
Und warum da auch nicht Sommergrüns offen halten?
Absolut.
Ja, es ist natürlich wiederum was anderes. Ich meine, in diesem Jahr, das war ja krass, in diesem Jahr, viele Golfclubs hatten große Probleme mit Pilz. Wir hatten extrem krassen Pilzbefall. Ich habe jetzt mitbekommen, ob das jetzt stimmt oder nicht, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich habe bei einer Fortbildung mitbekommen, dass in einem Münchner Golfclub vor den Grüns oder hinter den Grüns Wannen sind mit Desinfizierungsmittel, wo die Mitglieder nach dem Spielen des Loches quasi reingehen müssen mit ihren Schuhen, weil eben der Pilzbefall oder der Schädlingsbefall der Grüns so krass war, dass die nahezu komplett neu gemacht werden müssen. Ja, und das hatten wir ja auch in der DGL in diesem Jahr. Also es gab einige Golfclubs, die wirklich Probleme hatten mit den Grüns und es war flächendeckend so. Hat vielleicht auch mit der Witterung zu tun oder da ist es vielleicht dann auch nicht so günstig, Sommergrüns die ganze Zeit offen zu halten, auch im Winter, weil da könnten dann natürlich auch sich Krankheiten entwickeln und Moos und keine Ahnung irgendwas. Aber dann sollte zumindest die Zeit genutzt werden, um diese Grüns auch bei dieser Witterung zumindest so vorzubereiten, dass dann im nächsten Jahr wir ordentliche Grüns haben.
Irgendwann kommen diese ganzen alten Corona-Regelungen wieder hoch und wir gehen eigentlich nur golfen und müssen dann halt nicht gucken, dass wir uns irgendwas holen, sondern dass unsere Grüns und unsere ganze Anlage irgendwie nicht krank wird. Uiuiui. Also vielen Dank nochmal, Yannick Briem, Head Greenkeeper St. Leon.
St. Leon.
St. Leon, ganz wichtig.
Des Golfclubs St. Leon Roth.
Vielen Dank für die Voice-Nachricht und für diese kleine kurze Weiterbildung und wir drücken alle Daumen. Ist das dann ein Aufstieg, wenn er auch Head Greenkeeper von Rot wird? Oder wie ist da jetzt der Karrieregang? Oder ist er eigentlich schon, St. Leon ist für ihn, das reicht als
Ich glaube, er genießt es auf St. Leon. Ich finde, er genießt es auf St. Leon. Ist ein sehr spielerischer, schöner Golfplatz, also auch spielerisch anspruchsvoll, etwas anders als der Roter. Und Yannick hat ja auch selber mal ein bisschen pro Golftour gespielt. Und ich glaube, der hat da Spaß auf St. Leon. Ich glaube, da geht es ihm ganz gut.
Sehr gut. Jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten Frage aus dem werten Tea-Time-Publikum. Philipp möchte nämlich wissen, woran man einen guten Trainer erkennt. Bei ihm ist es wohl so, dass er irgendwie einen hat, der steht halt hinter ihm, guckt sich 10 Schläge an und wenn einer gut ist, dann kommt sowas wie, der war gut. Und sonst passiert eigentlich nicht so viel.
Weißt du, wie das heißt? Begleitetes Schlagen.
Ja. Ja, aber es ist ja schon immer lustig. Also ich meine, das ist schon schwer, ne? Du hast ja in deinem Club in der Regel 1-2 Pros vielleicht und ja, friss oder stirb. Also ich meine, du kannst ja nicht groß, also klar, du kannst jetzt eine Trainerstunde nehmen und wenn du das Gefühl hast, okay, passt nicht, dann hörst du halt wieder auf. Aber eigentlich also, ist es ja nicht so easy peasy.
Für mich gibt es drei wichtige Seiten zum Trainer-Dasein. Also wenn wir jetzt so übergeordnet die großen Kategorien aufmachen. Das ist einmal fachliche Kompetenz, also sieht der Bewegungsmuster und Schläger im Raum und das alles. Ne? Also da sind wir noch nicht bei Persönlichkeit, sondern eher fachliche Kompetenz. Dann hast du eine spielerische Kompetenz. Also es gibt ja auch Personen, die sagen, hey, mach mir das vor. Die lernen halt visuell, die wollen das sehen. Ja, und wenn ich da nicht spielen kann und Dinge nicht vormachen kann, dann ist es halt auch doof. Und dann gibt es noch so die interpersönliche Kompetenz. Ne? Also dieses Erreichen der Person, darauf eingehen. Das, was wir in unserem 10-Punkte-Plan von der PGA of Germany ja immer einen Punkt 1 haben. Bernd, du hast es ja jetzt zum Erbrechen lernen dürfen. Und jeder Spieler hat halt seine unterschiedlichen Präferenzen. Manche wollen eher einen coolen Buddy haben, ja, der gut spielen kann und ob der jetzt mehr was fachlich großartig beibringen kann oder nicht, das ist egal. Das sind dann eher so Leute, die das brauchen, was Bernd gesagt hat, so begleitetes Schlagen mit Wohlfühlfaktor. Das ist ja auch in Ordnung. Das soll es ja auch Leute geben, die das mögen. Dann gibt es auch Leute, die eher Zahlen, Daten, Fakten affin sind und das Persönliche nebenan schieben, die halt sagen, kann meinetwegen ein Arschloch sein, aber wenn das, was er mir sagt, Hand und Fuß hat und Sinn macht, ja, und er mir das erklären kann und zeigen kann und auch so ein Trackman hat oder was auch immer, wo ich das selber nachvollziehen kann, dann ist diese Person abgeholt. Also das sind für mich die drei wichtigen Überkategorien, aber was zu einem am besten passt, das ist dann individuell. Und unsere Aufgabe als Trainer ist es zumindest, was je nachdem, was der Anspruch an einem selber ist, so ein bisschen Chamäleon zu spielen und zu gucken, was wollen die einzelnen Personen, um halt dann aus diesen drei Bereichen die richtige Kombination für die Person zu finden.
Tee Time. Der Golf-Podcast. Haltet eure Trolleys fest. Hier kommt der Hammer-Gag der Woche.
Gibt's heute einen frischen oder gibt's jetzt wieder einen alten Klassiker?
Hallo, nein,
aus dem Best-of-Album?
Es gibt einen frischen.
Oh.
Und zwar von jemandem, den wir sehr gut kennen, vor allem Jens, du und ich.
Oh.
Wenn ich die zwei Wörter Range und Uli sage.
Nein, das ist der weltbekannte Range-Uli.
Das ist der Range-Uli oder der Uli-Ranger.
Uli-Ranger, ja. Der kann der ja nur gut sein.
Der hat mir den ganz schicken geschickt, einen ganz schicken geschickt, ja, stimmt sogar, der sogar vom Golfspiel handelt. Und zwar, wie lernt man Kindern am schnellsten das Golfspiel? Man wirft sie in den Birdie-Pool.
der gefällt mir, der ist gut.
Ist Uli, stark, das ist starkes gut. Ding.
Vielen Dank, Uli.
So, es ist das grande Finale in dieser Woche. Road to Ballermann. Fangen wir mit der Challenge-Tour an?
Ach so, ja, unbedingt. Die Woche geht es um die Wurst.
Oder es um geht die Wurst.
Oder, den Jamón Ibérico.
Mm. Ja, genau, in dem Fall der Jamón Ibérico, gell?
Die Sorge ist Jamón Ibérico auf Mallorca. Grand Final der Challenge-Tour.
Ja. Ich meine, so Challenge-Tour-technisch ist es ja jetzt, als die Saison losging, haben wir ja gedacht, du lieber Himmel. Boah. So, jetzt zum Ende hin stellen wir fest,
sagen wir das
so
nicht mehr.
Untypisch für Mallorca, sehr nüchtern.
Also letzten Endes, und selbst wenn man das komplette deutschsprachige Spielerschaft nimmt,
selbst dann
haben wir tatsächlich nur den Adel, der wirklich gute Chancen hat auf den Aufstieg, nämlich die Top 20. Ja. Und dazu gibt es nicht mehr zu sagen.
Und sehr genau. Aktuell 22. hinter dem 21. Sam Hutsby und dem 20. einen gewissen Lukas Bjerregaard ist 34 Punkte hinten dran. Also muss noch ein bisschen was aufholen. Aber beim Grand Finale ist es ganz gut möglich, weil da gibt es ja sau viele Punkte zu gewinnen. Also da kann auch fast jemand, der eigentlich als 45. als Letzter, der da im Feld ist, sich dann noch nach vorne reinschießen. Also es sorgt für Spannung, es ist noch längst nicht durch. Wir auf Sky, ne, sind natürlich hier live dabei, Sebastian Heisele und ich.
Wir auf Sky sind live dabei. Schalten Sie ein um.
Genau, schalten Sie ein. Donnerstag und Freitag. Und dann Samstag und Sonntag im Doppelkomm mit Herrn Dr. von und zu Heisele. Und dann sehen wir mal, ob der Adel dann nächstes Jahr mit einer vollen Karte am Start ist.
Um es auf den Punkt zu bringen, der Nikolai ist tatsächlich der einzige deutschsprachige Spieler, der überhaupt mitmachen darf, weil es ist ja begrenzt, das Spielerfeld auf die Top 40 oder 45, müsste ich gerade lügen.
Top 45.
Genau, und die, um es abzurunden auf der Challenge-Tour, die Top 70, also Platz 46 bis 70, halten ja die volle Challenge-Tour-Karte. Yannick de Bruyne im Moment auf Platz 57, aber der ist natürlich im Race to Dubai auch gut unterwegs gewesen. Und Maxi Steinlechner aus Österreich auf Platz 61, und das war es leider mit den Top 70. Mark Hammer sehe ich hier noch auf 79. Das bedeutet, wenn er bei der Q-School, Qualifying School, nicht was Großes reißt, bedeutet es eine kleine Challenge-Tour-Kategorie nächstes Jahr.
Gut, wir drücken die Daumen für unseren Adel, denn Adel verpflichtet.
Unseren Adel.
Und natürlich alles live auf dem Powersender Sky. So, DP World Tour ist auch auf der Final Straße.
Ja, da sind sie inzwischen durch. Also das 9. Turnier der Back Nine wurde jetzt gespielt in Incheon, Südkorea. Ich durfte ja den Sonntag noch kommentieren.
Sag mal, Adrian, was ist denn da los bei Sky? Haben die keine Leute mehr oder warum musst du da jetzt die ganze Zeit? Du bist ja nur noch am Kommentieren.
Ja, ist so. Also der Adrian ist krank geworden, hat dann Samstag nochmal 2 Stunden runtergerissen und ich habe dann am Sonntag für ihn übernommen. Das waren auch stramme Zeiten, 4.30 Uhr bis 8.30 Uhr plus leider Playoff. Also es ging dann nochmal bis 9 Uhr. Da hat ein gewisser Ben Ahn gewonnen. Bernd.
Ich weiß.
Ein gewisser Ben Ahn im Stechen gegen...
Ich schreibe ihm ab und zu. Das ist ein guter alter Kollege von mir.
Guter Junge, gell? 2014 hat er noch alles ein bisschen... Hat er noch mit uns auf der Challenge Tour gespielt. Ich glaube 2015, seinem ersten Jahr auf der Tour, hat er dann gleich Wentworth gewonnen. Das war stramm. Dann ein paar Jährchen bei uns auf der DP World Tour rumgesprungen, bevor er dann rübergegangen ist in die USA. Und Anfang des Jahres noch im Stechen verloren gegen Grayson Murray und Keegan Bradley bei der Sony Open in Hawaii. Aber jetzt dann Ende des Jahres konnte er seinen Landsmann Tom Kim, mit dem er auch die Finalrunde gespielt hat, dann im Stechen besiegen und hat somit sein Heimturnier gewinnen können vor seinen Eltern, vor heimischer Kulisse und ist jetzt Held von Südkorea.
Der Held von Südkorea.
Der Held von Südkorea. Jetzt auf Sky Atlantic. Wow,
aber viel spannender war ja eigentlich. Sky Atlantic. Entschuldigung. Viel spannender war ja eigentlich hier den Tourkartenerhalt, weil das war ja jetzt das letzte Turnier der regulären Saison. Ich meine, es kommen die zwei Finalturniere in Abu Dhabi und Dubai, aber im Endeffekt hat sich nach dieser Woche, also jetzt nach vorgestern, wenn die Folge rauskommt, entschieden, wer denn die Karte so richtig voll hält. Und da hatten wir einige deutschsprachige Spieler, die sich um diesen Balken rum, also jeder, der auf Race to Dubai, der auf die European Tour Webseite geht,
der
auf Race
to Dubai,
da gibt es diesen dunkelgrauen Balken. Das schaut nicht so düst, der schaut so bedrohlich aus.
Der Balken des Todes.
Das wäre doch echt mal ein Titel für eine Netflix-Serie oder
sowas. Nee, wir machen der Balken des Todes. Es passiert alles auf Sky. Das ist, da könnt ihr immer Cross-Teasing machen.
Also der Balken des Todes hat sich hinter Platz 114 eingeschossen, weil da auch zur Erklärung, es halten eigentlich nur 110 die Karte, aber es gibt da immer ein paar Spieler, die zählen in addition. Das heißt also Spieler, die in irgendeiner Form vorne dabei sind, aber nur ein paar Turniere gespielt haben und irgendwie so eine Affiliate-Membership haben. Also egal, 114 haben die Karte gehalten und ganz knapp gereicht. Und das war wirklich knapp, weil er hat auch den Cut jetzt noch gemacht, den Korea. Matthias Schwab auf 112. Woo! Ja, Joel Gierbach aus der Schweiz, also Schwab, Matthias natürlich aus Österreich, Joel Gierbach aus der Schweiz, 109. Also es war auch jetzt nicht ganz safe, aber jetzt ist er nächstes Jahr volles Mitglied der DP World Tour. Und Marcel Schneider auch mit einem relativ starken Finish zur Saison, also hat er gut angefangen.
Ja.
Im Mittelteil hat er ein Päuschen gemacht und jetzt am Ende hat er aber doch Nervenstärke bewiesen und ist auf 107. Also die drei Jungs haben alle die Karte relativ knapp, aber gehalten, hat sie nächstes Jahr volles Mitglied der Tour und haben einen tollen Turnierkalender vor sich. Dann haben wir hier noch Max Kiefer auf Platz 96, war okay, er wird nicht ganz zufrieden sein, denke ich, aber insgesamt wieder mal solide, wie Kiwi halt immer ist. Marcel Siem auf 63, für den geht es nach Abu Dhabi. Bernd Wiesberger auf 52, also der hat sich auch wieder gut eingelebt auf der Tour. Muss man
auf seinem ersten Jahr wieder zu Hause. Ja.
Könnte jetzt quasi Rookie of the Year werden.
Er ist Rookie of the Year, genau.
Vielleicht kriegt er ein Angebot von der Lift Tour, wer weiß es schon.
Ja, wenn er weiter so gut ist. Und bester deutschsprachiger Spieler Yannick Paul auf der 43. Und unter dem, jetzt wollte ich schon sagen, Donnerbalken. unter dem dunklen, bedrohlichen Balken des Todes. Leider Freddy Schott auf 117. Also da hat es wirklich ums A-Lecken nicht gereicht. Um drei Plätze nicht gereicht. Freddy Schott auf 117. Yannick de Bruyne leider auf 121. Also auch knapp nicht gereicht. Sepp Straka, aber gut, das zählt nicht wirklich. Der spielt auf der PGA-Tour. Und dann Max Rottloff 125 und Matti Schmidt 130. Bei dem ist auch egal, der hat ja auch die PGA-Tour-Karte. Aber also viele, viele ziemlich knapp um diesen Balken rum, ja.
Da gab es jetzt noch eine Frage aus dem werten Tea-Time-Publikum, gerade zur Rangliste. Da gehen ja jetzt die Top 10, dürfen ja auf amerikanischem Boden spielen, richtig? Also die kriegen die Karte für die US-PGA-Tour.
Also nach den zwei Finalturnieren, die noch kommen, ja.
Ja, so. Ja. Wenn die 10 sich für die amerikanische Tour entscheiden, rutschen dann andere 10 nach?
Nein.
Okay.
It is einfach, what it is.
Das ist einfach nur das Dilemma der DP World Tour auch aktuell. Also es freut mich natürlich für die Jungs. Aber das ist wie die Bayern vor allem früher, die halt einfach immer die stärksten Spieler der anderen Clubs aufgekauft haben. Und so kauft in Anführungszeichen, so schnappt sich die PGA Tour jetzt Jahr um Jahr die 10 besten Jungs der DP World Tour, die eh nicht schon drüben spielen. Und ja, das ist schon natürlich auch ein systematisches Schwächen der Tour. Also und ein Schwächen des Spielerfeldes bedeutet weniger Weltranglistenpunkte, bedeutet es ist weniger telegen das Ganze, bedeutet die Sponsoren werden irgendwann sagen, Moment mal, das Spielerfeld ist uns eigentlich nicht stark genug, ich glaube wir gehen hier raus und investieren unser Geld woanders. Also ich finde das sehr besorgniserregend.
Das hatten wir jetzt auch bei der Genesis Championship, also bei dem Turnier jetzt in Südkorea, da hattest du nur 3 Spieler aus den Top 100 der Welt.
Ja.
Und 2 davon waren eigentlich nur Gäste der DP World Tour, Tom Kim und Ben Ahn.
Ja.
Und der einzige volle DP World Tour, die beiden spielen ja eigentlich auf der USPGA Tour.
Ja.
Der einzige volle Tour, das einzige volle Tourmitglied, das in den Top 100 der Welt war, die Nummer 53 oder 56 der Welt, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, war Nikolai Højgaard. Alle anderen waren außerhalb der Top 100.
Man muss dazu sagen, das ist natürlich auch seit der, ich sag mal, seit der leichten Neustrukturierung des Official World Golf Rankings, vor 2 Jahren, glaube ich, ist die DP World Tour auch, was Punkte angeht für die Weltrangliste, auch sowas von unglaublich im Nachteil, dass es quasi, also dass diese Weltrangliste auch noch weniger widerspiegelt, was natürlich die Jungs auch in Europa für eine Leistung bringen. Also wenn du da halt, also wenn du auf der DP World Tour spielst und auch wenn du wirklich gut spielst, ist es ja fast schon nicht möglich, in die Top 100 der Welt zu kommen. Also außer du bist wirklich herausragend, weil es auf der USPGA Tour vor allem so viel mehr Punkte gibt bei jedem Turnier, dass das einfach, also es ist einfach lächerlich geworden. Und die DP World Tour ist da eben, wie gesagt, so geschwächt worden. Und das zieht ja eben so einen riesen Rattenschwanz nach sich. Wie gesagt, was dann am Ende des Rattenschwanz ist, schwache Spielerfelder. Also rein von den Punkten her. Ich meine, wir wissen alle, dass die Jungs sehr, sehr gut Golf spielen können. Aber schwache Spielerfelder, keiner mehr aus den Top 100 der Welt bei den Turnieren dabei. Und irgendwann denken sich, ich sag mal, Premium-Sponsoren von Turnieren, Moment mal, wir als, keine Ahnung, BMW oder Rolex oder was auch immer, halt die großen Sponsoren der Tour seit Jahren, Jahrzehnten, denken sich, nee, wir wollen eigentlich als Marke nicht mit einem, in Anführungszeichen, zweitklassigen Turnier verbunden werden. Wir wollen erstklassig sein. Und deswegen müssen wir uns auch erstklassiges Sponsoring machen bei erstklassigen Events. Und das ist eigentlich fast, also so wie es im Moment läuft, fast unausweichlich, dass das passiert.
Jetzt haben wir aber hier schnell ein schwarzes Bild gemalt.
Passend zum Balken des Todes.
Aber echt, hey, jetzt brauchen wir noch 5 Hammer-Gags, um überhaupt wieder aus dieser Podcast-Folge halbwegs positiv rauszugehen. Mann.
Ihr wisst ja, wann ist Spargelernte? Am Stichtag.
Okay, vielleicht war das auch eine scheiß Idee mit den komischen Hammer-Gags.
Das ist gut, das gefällt mir.
Okay, also nächste Woche wollen wir verkünden, dass Nikolai von Dellingstahl bei der Road to Ballermann mal richtig abgezockt hat.
So ist es.
Und freuen uns dann auf die weiteren Ergebnisse. Nächste Woche freuen wir uns sowieso über einen sehr interessanten Gast. Wir müssen noch entscheiden, ob wir seinen Namen nennen dürfen, ob wir sagen, wo er arbeitet oder ob wir auch seine Stimme verstellen müssen. Wir werden nächste Woche mit einem, wie soll ich jetzt das, mit einem Menschen sprechen, der Golfclubs gut kennt. Vor allen Dingen kennt er das Thema Golfclub-Sekretariat ganz gut. Das heißt, jede von uns muss mal mit diesen Menschen ja kommunizieren. Und das ist ja manchmal auch etwas, sagen wir mal, nicht immer so einfach. Also nicht, dass jetzt alle, die auch unseren Podcast hier hören, Nasenbären sind, die in einem Golfsekretariat immer negativ auffallen. Aber ich glaube, dass solche Menschen, die hinter dem Tresen sitzen, schon mehr mitkriegen und auch negative Sachen mitkriegen und den Golfer, die Golferin in seiner echten und wahren Schönheit im wahrsten Sinne des Wortes erleben. Und da passiert doch bestimmt einiges. Und nächste Woche bei uns zu Gast einer aus einem Golfclub-Sekretariat. Alles andere müssen wir jetzt noch mit Anwälten und Personenschützern genau durchsprechen und dann wissen wir nächste Woche mehr, aber der Gast ist auf jeden Fall zugesichert, er hat zugesagt, er wird da sein und er hat auch gesagt, dass er die ein oder andere Geschichte im Rucksack mit dabei hat.
Ich habe noch eine Idee, wir können ja ihn noch unkenntlicher machen, hier auch im Podcast, weil wir nehmen ja immer mit Video auch auf, indem wir den Balken des Todes aus dem Race to Dubai rausnehmen, aufzoomen,
über die Augen legen. Der Balken des Todes über die Augen. Todes. Das gefällt mir, der ist gut.
So könnte so eine abschließende Talkshow auf Sky heißen. Es gibt ja Sky 90, die Fußballdebatte. Das finde ich auch immer so richtig oldschool. Die Debatte. Hier kommt die Fußballdebatte. Aber wenn jetzt Sky mal mit was Modernem um die Ecke, mit so einem reißerischen Ding um die Ecke. Ja, der Balken. Sehen Sie Florian Fritsch. In der Balken des Todes auf Sky. Das finde ich gut. Und dann
die Abrechnung.
Genau. Und danach noch, jetzt wird geheiratet. Und da besprecht ihr einfach nur die vergangene Saison. Die Sendung heißt Der Balken des Todes. Und im Hintergrund wird auch immer animiert, da fallen dann auch die Spieler immer so runter und sterben.
Ja, genau. Die setzen alle drauf. Und dann immer
jeden, wie bei Squid Game oder sowas.
Der fällt dann so runter. Ja, genau. Gute Idee. Ja. Ah, geil. Ja.
Also du darfst diese Idee gerne bei der nächsten Redaktionskonferenz bei Sky in München droppen.
Ich werde es platzieren.
Gut. Aber die musst auch du moderieren, finde ich. Das passt nicht zu den anderen so richtig.
Okay, alles klar. Balken des Todes mit Florian Fritsch.
Geil.
Auf Sky.
20:15 Uhr. Samstag. Vor der USPGA Tour.
Auf Sat 1.
Nee, auf Sky. Jetzt bleib doch erstmal bei Sky,
ja, Mensch. Sorry, meine Güte.
Neu im Sat1 Frühstücksfernsehen. Florian Fritsch und der Balken des Todes. Du gehst dann auf Senderreise, bist dann irgendwann noch bei Joko und Klaas und einfach dann plötzlich so ein Kult
kapiert.
Bei Lanz, oh ja, ganz wichtig.
Oh.
Gut, meine Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Gemeinde, schön war's. Nächste Woche also gehen wir ins Golfsekretariat und reden mal Tacheles. Bucht euch jetzt schon eure Startzeit.
So ist es.
Maximal 4er Flights. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Ciao. Tschüss.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.